Schönen guten Morgen. Wir machen heute weiter in unserer Advent-Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begeistert schon immer wieder diese ganzen Texte aus dem Lukas-Evangelium, diese verschiedenen Begegnungen mit Leuten, die erkannt haben, der Messias kommt, die erkannt haben, die Hoffnung, die gläubigen Juden so lange gehabt haben, dass der Messias endlich kommt, dass der Erlöser, dass der Befreier kommt, dass es nun endlich soweit ist und das Kommen dieses Messias kurz vor der Tür steht, da spürt man so richtig, wie begeistert sie waren. Wenn sie ihren Blick eben auf die Prophezeiungen gerichtet haben, wenn sie einen Blick darauf gerichtet haben, was der Messias, wenn er kommt, alles machen wird, was er alles bewerkstelligen wird, wie er die Menschen segnen wird, wie er die Menschen befreien und erlösen wird und, und. Das spüren wir so richtig in dieser doch sehr dunklen, doch sehr finsteren Zeit für die Israeliten, war diese Hoffnung riesengroß. Und Simon hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir uns neu begeistern lassen sollen. Neu begeistert lassen sollen von Gott selber, vom Leben mit Gott, vom Leben für Gott. Und da können wir heute sehr gut fortsetzen und weitermachen. Und ich habe als Thema für die heutige Predigt genommen, begeisterter Lobpreis. Wir haben einen sehr langen Bibeltext in Lukas 1, die Verse 57 bis 66. Entschuldige, bis 80, der erste Teil ist nur bis 66. Wir werden gar nicht die Möglichkeit haben, da wirklich tief hineinzugehen. Das soll eher so eine, ja, ich nenne es jetzt mal so Aperitivpredigt werden, die den Hunger anregt, die den Appetit anregt, die uns dafür begeistert, weiterzugehen, tiefer zu forschen, der Sache mehr nachzugehen und die uns einfach auch neu ermutigt und motiviert, den Blick auf Jesus zu richten, den Messias, der kommt. Weil das ist schon auch etwas, wir haben jetzt auch davon gehört schon im Lobpreis, wir haben auch von dieser Hoffnung gehört, die uns in Jesus erfüllt oder durch Jesus erfüllt. Wir haben davon gehört, dass es auch eine Hoffnung ist, die nicht nur uns erfüllen soll, sondern die wir weitertragen sollen, weitergeben sollen an viele, viele andere. Und es ist schon sehr, sehr herausfordernd, so wie es der Simon letzte Woche auch ehrlich gepredigt hat, dass wir uns persönlich immer wieder fragen, diese Hoffnung auf das erneute Kommen des Messias, auf das Kommen von Jesus, wenn er wiederkommt, um sein Königreich sichtbar aufzurichten, wie sehr prägt uns diese Vorfreude? Gerade die Adventszeit ist super geeignet, dass wir uns da neu persönlich hinterfragen. Ist es etwas, wo wir uns drauf freuen? Ist es etwas, wo wir damit rechnen, Jesus wird wiederkommen? Oder ist es etwas, was eh weit weg ist und im ganzen Alltagsstress, bei den ganzen Aufgaben, die wir haben, eigentlich komplett untergeht? Und da soll uns die heutige Predigt helfen, der heutige Bibeltext helfen, dass wir uns eben neu begeistern lassen davon, ja, Jesus kommt, er ist gekommen als Erlöser, er ist gekommen als derjenige, der uns von Sünde befreit, aber er wird noch einmal wiederkommen. Und da lesen wir jetzt zunächst den Bericht über die Geburt von Johannes des Täufers und da heißt es eben, ab Vers 57, für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr mit ihr Erbarmen gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach, nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Während sich alle noch einmal darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Also das ist der erste Teil, auf den wir jetzt schauen wollen. Johannes wird geboren und Für alle ist offensichtlich, ja, das war ein Wunder. Zacharias und Elisabeth haben lange, lange gehofft, dass sie ein Kind bekommen, dass sie einen Sohn bekommen. Die Hoffnung wurde lange nicht erfüllt, aber wir haben ja vor einigen Predigten auch davon gehört. Der Engel ist in Zacharias im Tempel begegnet und hat ihm eben versprochen, ja, seine Frau wird schwanger werden und sie werden dieses erhoffte Kind bekommen. Der Zacharias hat nicht geglaubt und als Strafe dafür war er während der Schwangerschaft, während dieser 9 Monate war er stumm, konnte nicht reden. Und wir können uns schon ein bisschen hineinversetzen. Wie ist es diesem doch schon älteren Mann gegangen in dieser Zeit? Er war so begeistert, dass seine Frau endlich schwanger geworden ist und dass dieses Versprechen Gottes, das durch einen Engel ihm überbracht worden ist, dass es erfüllt wird. Aber er konnte nicht reden, er konnte nichts weitersagen, er konnte mit seiner Frau nicht darüber reden, er konnte den Nachbarn, den Freunden nichts davon weitersagen. Und jetzt ist es aber soweit, als das Kind geboren wird, als die Nachbarn kommen, um es zu beschneiden und dem Kind einen Namen zu geben. Es ist interessant, dass die Nachbarn das Kind benennen wollen. Aber dann widersprechen eben der Zacharias und die Elisabeth und sagen, nein, das Kind soll Johannes heißen, was übrigens bedeutet, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, er ist gütig, wovon wir heute viel, viel lesen werden. Und da in dem Moment, wo sie gehorsam waren, wo sie Gott gehorchen und das Kind so nennen, wie Gott es gesagt hat, in dem Moment passiert das nächste Wunder und der Zacharias kann wieder reden. Alle sind natürlich angetan, alle sind bewegt von diesem Wunder. Die haben alle mitbekommen, dass der Priester nicht mehr reden kann. Und jetzt sehen sie, Gott tut dieses Wunder. Und hier heißt es, die ganze Gegend, ja, alle Menschen dort wurden von Furcht und Staunen erfüllt. Davon lesen wir oft im Neuen Testament, wenn Jesus Wunder tut, dann erfüllt es die Menschen mit Furcht. Ja. Die Menschen werden von einem Schrecken erfasst, heißt es oft. Sie staunen, weil sie so eine Kraft, so eine Macht noch nie gesehen haben. Und hier ist genau das Gleiche. Wir sehen dieses Wunder und wir sehen, was das für eine Auswirkung hat. Dass in der ganzen Gegend, ganzen Bergland, wie es hier heißt, haben die Menschen von diesem Wunder gehört. Und wir können uns so richtig vorstellen, wie die Hoffnung der Israeliten jetzt noch einmal aufkeimt. Seit dem letzten alttestamentlichen Propheten, seit Maleachi, waren 400 Jahre jetzt vergangen und für die Israeliten war das wirklich eine Zeit der Finsternis. Das war eine Zeit, wo Gott nicht mehr gesprochen hat durch die Propheten, wo er keinen Propheten gesandt hat. Das war eine Zeit, wo die Römer das Land eingenommen haben, besetzt haben. Zeit der Unterdrückung. Es war eine Zeit, wo sie wirklich viel, viel Schlimmes erlebt haben und wo bei vielen, kann ich mir sehr gut vorstellen, diese Hoffnung auf den Messias, diese Hoffnung auf den Friedefürst, diese Hoffnung auf den Erlöser vielleicht zerbrochen ist oder zumindest verschüttet worden ist. Und jetzt durch diese Wunder, wo die Leute sehen, hier geschieht etwas ganz, ganz Besonderes bei Zacharias, bei Elisabeth, bei Johannes. Da keimt diese Hoffnung noch einmal auf. Der Zacharias kann wieder reden und das Erste, was er tut, ist, wie wir hier lesen, er preist Gott. Dann heißt es eben, Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Hause seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde errettet und uns aus den Händen aller befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Also zunächst lesen wir davon, dass Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Er wurde erfüllt, er redet prophetisch und er lobt Gott, er preist Gott. Wir haben ja letzte Woche gehört vom Simon, wie wichtig es ist, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, um begeistert für Jesus zu sein, um begeistert zu glauben, um begeistert mit ihm zu leben. Beim Zacharias lesen wir jetzt hier auch davon, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Er ist der Letzte in seiner Familie, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Wir haben gelesen von der Elisabeth, die wurde bereits vom Heiligen Geist erfüllt. Der Johannes, sein Sohn, wurde bereits im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt. Er ist ein bisschen ein Spätstarter diesbezüglich in der Familie. Wahrscheinlich wegen seinem erstmaligen Unglauben, was die Botschaft Gottes betrifft. Aber genau lesen wir es nicht. Wir lesen aber hier, auch er wurde jetzt vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Und spannend ist, wie er Gott lobt und preist, wie er ihm die Ehre gibt. Und es wäre ja verständlich, dass er Gott erstmal dafür dankt, dass er jetzt seinen Sohn hat oder dass er Gott dafür lobt und preist, dass er wieder reden kann, dass er seine Stimme wieder hat, dass Gott dieses Wunder getan hat. Aber hier lesen wir davon, das Erste, was er macht, er preist Gott, dass der Messias, wir lesen in der Vergangenheitsform, dass er gekommen ist, um zu erretten und zu erlösen. Und das ist das, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist richtet den Blick auf Jesus. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Und das sehen wir hier in diesem Lobpreis vom Zacharias ganz eindeutig. Dass der Heilige Geist ihn erfüllt und ihn gebraucht, um den Blick gleich auf den Messias zu richten. Und dann betet er eben. Er lobt Gott, er preist Gott, den Gott Israels. Und dann heißt es hier, er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. In anderen Übersetzungen heißt es, Gott hat sein Volk besucht. Er ist gekommen. Gott selber ist, haben wir es erst schon gesungen und davon gehört, Gott selber hat sich klein gemacht. Er hat sich erniedrigt. Er ist schwach geworden. Er ist gekommen, um uns Menschen zu erretten, uns zu erlösen aus der Finsternis, wie wir nachher noch mehr hören werden und im Text lesen werden. Das ist der große Unterschied zwischen jeder Religion, wo es darum geht, Menschen müssen sich bemühen, Menschen müssen sich an Gesetze, an Gebote, an Regeln halten und müssen probieren, aus eigener Kraft irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten, um zu Gott zu kommen, um vielleicht belohnt zu werden. Das ist Religion. Das Evangelium ist eine ganz, ganz andere Botschaft. Und gerade zu Weihnachten schauen wir auf diese Botschaft vom Evangelium. Da heißt es, Gott, der allmächtige Gott kommt. Er kommt zu den Menschen, er kommt zu uns. Er kommt nicht nur damals, woran wir jetzt gedenken, vor 2000 Jahren, dass er in Jesus zur Welt gekommen ist, sondern Gott will auch heute zu jedem von uns kommen. Gott will kommen und uns Menschen begegnen. Er will uns besuchen, er will uns erlösen, er will mit Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist nur möglich durch das, was wir am Kreuz dann sehen. Ja. Kreuz und Krippe, Weihnachten und Ostern, das kann man nicht trennen, das gehört zusammen. Deswegen ist Gott gekommen, um sich seinem Volk gegenüber zu erbarmen, um die Menschen zu erlösen, um sie für sich zu gewinnen. Und Zacharias war eben erfüllt von diesem festen Vertrauen. Wir haben zuerst von Hoffnung gehört, das war die Hoffnung, die ihn erfüllt hat. Und er hatte dieses feste Vertrauen, er hatte diesen festen Glauben, dass die Prophezeiungen Gottes sich 100% erfüllen werden. Deswegen redet hier in der Vergangenheitsform. Jesus war noch gar nicht geboren. Jesus war, ja, der Tod am Kreuz war noch über 30 Jahre entfernt. Trotzdem redet Zacharias hier davon, Gott hat sein Volk besucht. Er hat sich erbarmt. Er hat das Volk erlöst. Er hatte so eine gewisse Hoffnung, dass es nun sich erfüllen wird. Und das war eben auch nur möglich, durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist hier ihm diese Klarheit schenkt und ihm diese Gewissheit gibt. In den nächsten Versen lesen wir dann davon, wie der Zacharias ausholt und wie er praktisch zusammenfasst, was war denn die Botschaft der Propheten? Was war die Botschaft der Propheten, die über Jahrhunderte hinweg immer und immer wieder vom Messias, vom Kommen des Messias gesprochen haben? Er zeigt uns hier auf, dass die Botschaft vom Alten Testament und das Evangelium, die Botschaft im Neuen Testament, das sind keine zwei Botschaften. Es gibt nicht einen Gott des Alten Testaments und einen Gott des Neuen Testaments. sondern diese Botschaft Gottes, diese Botschaft, die auf den Messias hinweist, der kommen wird, um zu erlösen, um zu befreien, die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und der Zacharias, der fasst das hier jetzt zusammen und weist eben auf die Propheten hin. Das ist praktisch wie mit so einer Lupe, ja, mit der man Sonnenlicht einfangen kann, wenn man die Sonnenstrahlen bündelt und dann auf ein Zeitungspapier oder irgendein trockenes Gestrüpp richtet, dann entflammt es, das entzündet. Ja, man kann die Kraft dieser Sonnenstrahlen bündeln und das macht der Zacharias hier, indem er diese ganzen Prophezeiungen und Verheißungen bündelt und auf Jesus, den Messias, weist. Und das soll auch etwas sein, was dann uns entflammt, uns begeistert, ein Feuer, ja, eine Flamme in unseren Herzen anzündet, dass wir Jesus erkennen, dass wir ihn wirklich als denjenigen erkennen, der er ist. Und auch dazu braucht es eben den Heiligen Geist. Ansonsten sind es für uns trockene, theoretische Wahrheiten, wo wir Wissen über Jesus haben. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, ob jemand etwas über Jesus weiß oder ob jemand Jesus kennt. Ob jemand Wissen im Kopf hat oder ob der Heilige Geist diese Dinge im Herzen offenbart hat. Und bei Zacharias sehen wir eben, wie er begeistert ist, wie er von Herzen gepackt wird. Es sind über 20 Stellen aus dem Alten Testament, die hier zusammengefasst werden. Da haben wir jetzt keine Zeit, dass wir mehr darauf eingehen. Aber man spürt richtig, okay, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich da. Und die Juden und zur Zeit von Zacharias, die haben ja damals gewartet auf den Messias, der kommen wird, um, wie es auch hier heißt, von Feinden zu befreien, um aus der Gewalt der Feinde zu retten. Die haben ganz, ganz klar einen politischen Messias, einen politischen König erwartet. Die haben erwartet, dass der Messias mit dem Schwert in der Hand auftreten wird und die Römer endlich aus Israel rausschmeißt. Die haben darauf gewartet, dass sie aus diesem Sklavenjoch, aus diesem Joch der Unterdrückung befreit werden. Das sehen wir bis zu den Jüngern, die sogar nach der Auferstehung Jesus noch gefragt haben, Jesus, ist jetzt die Zeit dran, dass du dein Reich wieder sichtbar aufrichtest? Es hat dann lange, lange gedauert, bis wieder der Heilige Geist den Leuten offenbart hat, was ist hier gemeint. Zunächst, da haben wir auch heute schon davon gesungen, ist hier gemeint, dass Jesus gekommen ist, um vor, ich nenne es jetzt einmal, den geistlichen Feinden zu befreien, vor Sünde, Tod und Teufel. Jesus hat uns erlöst, er ist gekommen, um sein Leben zu geben aus der Knechtschaft, um aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und hat uns diese Hoffnung gegeben, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht im Tod bleiben wird, sondern dass er auferstehen kann, dass er ewig leben wird. Und Jesus hat auch gesagt, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat es in seinem Leben gezeigt, wie er viele, viele Menschen aus der Sklaverei des Satans befreit hat. Er macht es auch heute noch, indem er viele, viele Gebundene wirklich frei macht und erlöst. Und das andere, diese sichtbare Herrschaft, diese politische Herrschaft, wenn man will, dieser Friede, dass die Gewalt, die Unterdrückung, Krieg und Terror aufhört, das wird kommen, wenn Jesus wiederkommen wird. Da dürfen wir uns freuen, das ist jetzt noch nicht da, das wissen wir alle. Da sind wir jetzt leider weit, weit weg von dieser Zeit. Da haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Aber diese Freude dürfen wir haben. Auch das wird noch kommen, dass Jesus sichtbar sein Reich des Friedens aufrichten wird. Und dann, genau, dann geht's weiter. In Vers 75 heißt es dann klar, wozu? Wozu wird der Messias uns befreien? Wovon wird er uns erlösen? Was ist das Ziel davon? Was ist das Ziel des Ganzen? Jesus befreit und erlöst uns nicht, damit wir jetzt uns einfach freuen und sagen, jawohl, der Himmel wartet auf uns, wir sind gerettet, kann man abhaken, check, sondern Jesus befreit uns zu einem bestimmten Sinn und Zweck. Und das hat der Stefan vorher auch gebetet, wo er eben gebetet hat, ja, er möchte Gott sein ganzes Leben lang dienen, er möchte von Herzen dienen. Und da lesen wir in Vers 75, dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit dienen werden. Das, was Zacharias hier sagt, war damals für die Juden revolutionär. Wir sollen ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in der Gegenwart Gottes dienen. Gerade das mit der in der Gegenwart Gottes war für die Juden ja komplett undenkbar, unvorstellbar. Es durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste im Tempel gehen, dort seinen Dienst vor Gott für die Menschen verrichten, aber für den normalen Gläubigen war es völlig undenkbar, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und jetzt hier diese wunderbare Verheißung: Wir können unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und in Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, berichten uns die Evangelien, da ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Als Symbol, der Weg zu Gott ins Allerheiligste ist frei. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist frei. Das ist ein absolutes Privileg, das wir haben, dass wir durch Jesus Christus wirklich in der Gegenwart des allmächtigen Gottes leben dürfen, dass wir ihn und seine Gemeinschaft genießen dürfen. Und das ist wieder etwas, wo mir die Predigt letzte Woche ganz, ganz persönlich angesprochen hat. Inwieweit ist es für mich zu etwas geworden, wo ich mir denke, ich sollte Bibel lesen, ich muss wieder beten, und, wo auch das zu einer Religion werden kann. Ich brauche meine stille Zeit. Es ist ein absolutes Vorrecht. Es ist etwas, wo wir uns begeistern lassen können. Es ist so ein Privileg, dass wir Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott haben dürfen, dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen und dass wir ihm dienen dürfen. Aber was ist das für ein Dienst? Was heißt es, dass wir Gott dienen können? Und das erinnert uns an die Stelle, oder da finden wir im ersten Petrusbrief, finden wir die bekannte Stelle, 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Da heißt es: Ihr jedoch, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Also es ist auch wieder so eine Stelle, wo man eigentlich nur staunen kann, wo man sprachlos ist, wenn man sieht, wozu hat Gott uns berufen. Wir sind sein auserwähltes Volk, wir sind eine heilige Nation, wir gehören ihm, wir sind eine königliche Priesterschaft. Und wir haben den Auftrag, dass wir von den großen Taten Gottes weitererzählen. Was waren denn die Aufgaben eines Priesters? Im Neuen Testament lesen wir öfter davon, dass jeder Gläubige, dass jeder Christ ein Priester ist. Das allgemeine Priestertum ist ein bekannter Begriff. Aber was ist damit gemeint? Was ist die Aufgabe des Priesters? Für mich war früher die Vorstellung, Priester zu werden, es gibt sicher Attraktiveres. Also Priester ist derjenige, der in der Kirche Kerzen anzündet, der Weihrauchgefäß durch die Reihen geht. Nein, die Bibel vermittelt uns ganz, ganz ein anderes Bild von einem Priester. Die erste Aufgabe von einem Priester war es, Gott zu loben, Gott zu preisen, in Anbetung vor Gott zu stehen, wie wir es auch beim Zacharias sehen. Und da lesen wir in dieser Johannesstelle davon, wie ist denn wahrer Lobpreis, wie ist denn begeisterter Lobpreis möglich? Und da sagt Jesus selber, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott wirklich anbeten kann ich nur, wenn der Heilige Geist mir Gott offenbart. Wenn der Heilige Geist mir zeigt, wer Gott ist, und Gott als Vater anbeten kann ich sowieso nur, wenn ich durch den Heiligen Geist neues Leben bekommen habe. Wenn ich wiedergeboren worden bin, wenn ich durch die Annahme Jesus, durch den Heiligen Geist, dann wirklich zu einem Kind Gottes geworden bin. Und diese Zeit ist jetzt da, hat Jesus dann gesagt. Das lesen wir dann in der nächsten, also einer der nächsten Begegnungen mit der Frau am samaritischen Brunnen da. Und dazu ist jeder berufen. Gott will uns durch seinen Heiligen Geist offenbaren, wer er ist. Er will uns zeigen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat. All diese wunderbaren Wahrheiten, von denen wir in der Bibel lesen, die können wir nur ergreifen, wenn es der Heilige Geist offenbart. Wir haben zuerst davon gesungen, wie tief, wie weit, wie hoch die Liebe von Gott ist. Da gibt es einen Vers, wo Paulus betet für die Gemeinde, dass der Heilige Geist ihnen die Erkenntnis geben soll. Die Erkenntnis, wie hoch, wie weit, wie tief die Liebe ist und wie tief die Hoffnung ist, die Jesus gibt. Wir können davon lesen, wir können davon hören, Aber begreifen, ergreifen und erkennen können wir es nur, wenn es der Heilige Geist in unser Herz schreibt, wenn es der Heilige Geist uns persönlich offenbart, wenn wir es erkennen. Dann wären wir begeistert von diesen Wahrheiten. Ansonsten ist es für uns zu groß, zu weit weg. Dann lesen wir hier wieder von diesem Erbarmen Gottes, ja, der uns gerettet hat, wie es hier in der Petrusstelle auch heißt. Da haben wir auch in unserem Text davon gelesen. Dieses Erbarmen, was da im Griechischen steht, da heißt es praktisch, den Magen umdrehen. Das ist das Gleiche, was wir bei Jesus lesen, wo er die Verlorenheit der Menschen in Jerusalem sieht, wo er über Jerusalem weint und wo es heißt, tiefes Mitleid hat ihn ergriffen. Steht eigentlich, es hat ihm die Gedärme umgedreht. Ja, das ist so eine tiefe Liebe, so ein Erbarmen mit den verlorenen Menschen, dass es ihm alles umdreht. Und das ist das Erbarmen Gottes, wenn er unsere Not, unser Elend, unsere Verlorenheit sieht. Das ist der Grund, warum er dann bereit war, seinen eigenen Sohn ans Kreuz zu senden. Weil er eben diese Liebe, dieses tiefe, tiefe Erbarmen hat. Das ist eben der erste Teil von diesem Priesterdienst, zu dem Gott uns berufen hat, ihn anzubeten. Entschuldigung, zurück. Das Zweite, was wir da bei Petrus gelesen haben, war eben das Weitersagen. Nicht dabei stehen bleiben. Ja, wir dürfen, wir sollen Gott loben und preisen für das, was er für uns getan hat. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit, er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wir dürfen jetzt diese lebendige Hoffnung haben, dass wir für immer bei ihm sein werden. Aber wir dürfen und sollen da nicht stehen bleiben. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es ist immer der erste Schritt, dass Gott uns beschenkt. Gott begegnet uns, er zieht uns aus der Finsternis ins Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und das ist eine wunderbare Verheißung, die jedem von uns gilt. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich weiß, dass jeder von uns Situationen im Leben hat, wo es ganz, ganz finster wird, wo es ganz dunkel wird. Es kann sein, dass jemand einen Job verliert, dass jemand unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommt, dass jemand einen geliebten Menschen verliert und es gibt so viele Sachen. Unsere internationalen Freunde, gerade aus Afghanistan, die berichten von Sachen, finsterer kann man sich nicht vorstellen. Und da sagt Jesus, egal wie finster es bei dir ist, ich komme als Licht in deine Finsternis. Ich möchte dich rausreißen, dich rausretten. Aber dann nicht dabei stehen bleiben, sondern dann sagt Jesus, ihr seid jetzt das Licht der Welt und ich sende euch in die Finsternis. Er möchte uns dann gebrauchen, dass wir Licht sind für diejenigen, die in der Finsternis noch feststecken. Und ein afghanischer Freund, bei dem war das so eindrücklich erkennbar, wo es wirklich finster war, wo keine Hoffnung mehr da war, wo man richtig gespürt hat, wie Jesus sein Leben verändert hat. Wie er jetzt strahlt vor dieser Hoffnung, vor dieser Freude, wie er ergriffen ist von dem Frieden, den Jesus ihm geschenkt hat und wie er jetzt aber Licht ist für viele, viele andere. Und afghanischen Freunden und Familienangehörigen von dieser Hoffnung, von dieser Barmherzigkeit Gottes weitersagt. Da gibt es noch viele, viele Beispiele, wo Leute das erlebt haben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja, das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Ja, gerade Weihnachten dürfen wir uns freuen darüber, dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen und uns zu befreien. Aber das ist nur eine frohe Botschaft, wenn es die Menschen auch hören, wenn die Menschen das erfahren. Und wir alle wissen, es gibt so viele Menschen, die leider noch nichts davon wissen, die das noch nicht kennen. Und auch da ist wieder so, dass das ein Auftrag ist, das weiterzugeben, weiterzusagen, was wir nicht alleine machen, sondern wo Jesus gesagt hat, ja, da braucht es auch wieder einen Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und wozu bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Um hinauszugehen und weiterzusagen und Zeugnis zu geben. Und das ist so wichtig bei diesem Thema begeisterter Lobpreis. Lobpreis, ja, ist Teil des Gottesdienstes, wenn wir Gott gemeinsam anbeten, wenn wir singen, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir ihm die Ehre geben. Das ist wichtig. Aber die Bibel sagt an vielen Stellen, Lobpreis ist unser ganzes Leben. Alles, was ihr tut, sollt ihr zur Ehre Gottes machen. Jesus sagt, lasst eure guten Taten sichtbar werden vor den Menschen. Warum? Damit sie Gott loben und preisen. Jesus sagt, ich berufe euch, damit ihr viel Frucht bringt. Warum? Damit der Vater verherrlicht wird. Also unser ganzes Leben soll ein Lobpreis, soll ein begeisterter Lobpreis sein. Das, was wir beten, was wir Gott direkt sagen, wie wir singen, aber auch wie wir draußen leben. Wie wir durch unser Leben, durch das, was wir dort sagen, wie wir leben, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dass er das Lobpreis ist. Und das zieht sich auch durch die Bibel durch, dass Gottesdienst, dass Priesterdienst oft auch ganz sozial war. Es heißt im Jakobusbrief heißt, das ist der wahre Gottesdienst, dass ihr die Witwen und Waisen besucht. Im Jesaja heißt, das wahre Fasten, über das sich Gott freut, ist es, wenn man die Unterdrückten freimacht, wenn man den Hungrigen zu essen gibt, wenn man den Nackten was anzuziehen gibt. Wo sich das ganz, ganz praktisch widerspiegelt. Auch das ist Priesterdienst. Wenn wir Licht der Welt sein sollen, wenn wir den Auftrag haben, die Menschen zu lieben, dass es sichtbar wird, dass wir die Liebe Gottes, das Erbarmen Gottes praktisch werden lassen. Und zu diesem Priesterdienst sind wir eben berufen. Und dann geht's weiter in unserem Text, wo sich der Zacharias jetzt an seinen Sohn wendet, wo er dann direkt zu Johannes oder über Johannes spricht: Du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Also in dem ganzen großen Lobpreis sind es nur die 1,5 Verse, wo er dann über Johannes redet, über seinen Sohn, den er so sehr erhofft und ersehnt hat. Und wo er darauf hinweist, was war die Berufung, was war der Auftrag des Johannes. Und auch da ist wieder so, der Auftrag des Johannes war es, als Prophet auf Jesus, den Messias, hinzuweisen. Johannes hatte keinen anderen Auftrag, als Wegweiser zu sein. Ja, Johannes sollte nicht für sich Werbung machen oder Anhänger für sich gewinnen, sondern sein Job war es, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Darauf hinzuweisen, dass sie Vergebung brauchen und dass durch Jesus diese Vergebung möglich ist. Und das ist wieder etwas, wo wir uns persönlich herausfordern lassen dürfen. Denn das ist auch der Auftrag eben, wo wir gerade gehört haben, den wir haben. Und dann eben die Verse 78 und 79 noch, wo es wieder heißt, Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Wo jetzt nochmal ganz, ganz kompakt das Evangelium zusammenfasst, wo er nochmal ganz, ganz kompakt darauf hinweist, wozu kommt Jesus, der Messias, der Retter, der Heiland, der Erlöser? Und das ist wieder Prophezeiung aus dem Alten Testament, dass dieser Morgenstern aufgehen wird. Das ist Jesus, dass er aus der Höhe zu uns kommen wird. Das ist wirklich etwas, was wir nicht fassen, was wir im Kopf haben, aber wo wir nicht erkennen können, was das für Jesus wirklich bedeutet hat. Seine Herrlichkeit aufzugeben und sich so zu erniedrigen. Erstens in der Krippe, dass er als schwacher Mensch kommt, dass er in sein Eigentum, in seine Schöpfung kommt, wo er eigentlich der König ist. Wenn wir dann lesen, wie er sich hat behandeln lassen von diesen Menschen, ablehnen hat lassen, verspotten hat lassen, ans Kreuz schlagen hat lassen, da zeigt sich eben wieder dieses Erbarmen. Das ist etwas, das können wir nicht verstehen. Aber das möchte der Heilige Geist in unseren Herzen offenbaren, dass wir neu begeistert werden von diesem Erbarmen, das sich hier in Jesus zeigt. Und dass er wirklich derjenige ist, der Licht in die Finsternis bringen kann. Und ich bin mir sicher, viele von uns oder jeder von uns kann etwas davon berichten, wo er das schon ganz, ganz persönlich erfahren hat. Wo es finster war und wo Jesus Licht hineingebracht hat. Wo Jesus Licht ins Dunkel gebracht hat. Unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken, wie es hier heißt. Das ist auch eine Botschaft der Bibel, des Neuen Testamentes, auch schon im Alten Testament prophezeit, dass Jesus gekommen ist, um erstens Frieden zu machen zwischen uns Menschen und Gott. Das haben wir nicht verdient, da können wir gar nichts dafür tun. Aber Jesus ist gestorben und hat Frieden geschaffen. Wir sind nun versöhnt mit Gott. Aber auch da ist es wieder so. Wir sollen nicht dabei stehen bleiben, sondern das Neue Testament sagt auch, wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sollen diese Friedensbotschaft weitergeben und dorthin tragen, wo noch kein Frieden ist. Noch kein Frieden zwischen Mensch und Gott, aber auch noch kein Frieden zwischen den Menschen untereinander. Und das lehrt das Neue Testament, dass in Christus sind wir alle eins. Wir sind versöhnt, wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Familie. Ganz egal, welchen nationalen oder sozialen Hintergrund wir haben, ob alt, ob jung, ob reich, ob arm, ob gesund oder krank, in Jesus sind wir versöhnt, sind wir eine Einheit. Und gerade heute ist diese Botschaft der Versöhnung so wichtig, so essentiell. Und gerade Weihnachten, gerade die Weihnachtszeit ist eine Botschaft, ist eine Zeit, die super geeignet ist, um diese Friedensbotschaft weiterzugeben. Es ist eine Zeit, wo die Menschen auf der einen Seite Hoffnung haben und wieder neue Hoffnung schüren. Es ist aber leider auch eine Zeit, wo viele, viele Menschen tiefste Finsternis erfahren. Und gerade Weihnachten ist die Zeit, wo es am meisten Streit, am meisten Konflikte gibt, wo Menschen am meisten unter Einsamkeit leiden, wo Menschen meistens unter Alkohol oder sonstigen Drogen dann leiden, aber auch wo Menschen leider bis dahin getrieben wird, dass Selbstmord begehen. Es ist leider für viele, viele Menschen eine ganz, ganz dunkle Zeit. Und von daher lassen wir uns anstecken von dem, was Jesus für uns getan hat und tun will. Lassen wir uns neu begeistern dafür, dass wir ihn dafür loben und preisen, dass wir ihm die Ehre geben. Aber dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir, Mr. Stefan vorher gebetet hat, dass wir alle beten. Jesus, zeig du mir, wo kann ich so ein Hoffnungsbote sein? Wo kann ich ein Friedensbote sein? Wo kann ich als Licht in der Finsternis wirken? Nicht, weil ich gut bin, sondern weil du durch mich wirken willst. Erfüll du mich mit dieser Liebe zu den Menschen, die draußen sind. Und dass wir uns wirklich dafür begeistern lassen, ich verwende das Wort bewusst so oft, weil Gott will keinen Dienst, wo wir nicht mit dem Herzen dabei sind. Gott will keine Pflichterfüllung von uns. Das soll man nicht machen. Es geht nicht um Religion. Es geht darum, dass unser Herz entflammt ist vom Heiligen Geist. Dass unser Herz erfüllt ist von der Liebe und vom Erbarmen, von der Barmherzigkeit Gottes. Und dass wir dann so wie Apostel Paulus sagen können, wir können nicht schweigen von dem, was Gott für uns getan hat. Amen.